André, bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe eine Frage an dich. Und zwar, guck mal, wir haben jetzt schon einige Drehtage hinter uns mit diesem Seelsorge-Podcast vor allem.
Ja.
Und wenn du so daran zurück... Also was war so die Erwartung, als ich dich damals gefragt habe? Was waren so deine Gedanken an den Podcast? Erinnerst du dich noch daran?
Ich glaube ja. Ich konnte mir ehrlich gesagt noch nicht gar nicht so viel darunter vorstellen.
Ja, als ich so kam, dachte dir so, wovon redest du?
Ja, also nicht ganz, aber so die erste Erfahrung dann beim ersten Dreh war schon irgendwie was ganz Besonderes und auch was Neues für mich.
Boah, ich muss aber auch sagen, also ist so witzig, dass du das sagst, weil ich weiß, ich hatte auch gar nicht so ein krasses Bild. Ich weiß nicht, hattest du, als wir darüber geredet haben, Esther?
Gar nicht.
Dachtest du, weil das Ding war... Weil vor allem so podcastmäßig, wir haben ja eigentlich, also wir haben ja gar keine Erfahrung damit, auch unsere Gemeinde in dem Sinne an sich nicht. Dann, naja, aber ja, okay.
Nice. Dachtest du so innerlich, dass André einfach nur Zeit mit dir verbringen wollte und zugesagt hat?
Ja.
Ja, du hast auch Potenzial gesehen.
Stimmt. Auf jeden Fall.
Na, ist okay. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal mit der Frage an, um die es heute geht. Heute wollen wir, ja, ein bisschen allgemein formuliert, aber die Frage ist so, wann sollte man heiraten, beziehungsweise so ein bisschen in die Richtung, wann ist man so bereit genug, so zu heiraten? Heute wollen wir über ein paar Anfragen sprechen, die, beziehungsweise zwei, von Personen, die quasi ja kurz davor sind zu heiraten, aber schon auch irgendwie Zweifel an dieser Entscheidung haben. Sie wissen nicht, soll man diesen Schritt gehen, soll man diesen Schritt nicht gehen? Wir werden gleich ein bisschen mehr auf diese Anfragen eingehen. Aber meine erste Frage geht an dich, Esther. Hast du dir diese Frage mal gestellt? Wann bist du bereit zu heiraten?
Ja, also ich habe auch sehr lange so daran gezweifelt und deshalb auf jeden Fall ist das eine Frage, die ich voll nachvollziehen kann.
Ja, woran hast du denn gezweifelt? Also, guck, was du sagst.
Ich dachte, ich schaffe es, mich so jetzt rauszumanövrieren.
Ja, ich weiß, dass du das versucht hast.
Also ich war mal mit jemandem verlobt und, und ja, es war eine schwierige Zeit, wo wir viel lernen durften, ganz individuell, aber auch gemeinsam. Und für mich stand ganz lange die Frage so im Raum, ob das so das Richtige ist.
Mhm. Boah, ich fühle das voll. Ich meine, wir sind ja gemeinsam durch diese ganze Zeit gegangen damals. Und ich glaube... Damals war das auch so der Moment, wo ich so andere verstanden habe, warum diese Gedanken hochkommen. Ich weiß nicht, so wenn du mich vor dieser ganzen Phase so gefragt hättest, damals, als wir verlobt waren, so von wegen, kannst du verstehen, warum Leute das nicht machen wollen? Ich glaube, ich hätte Nein gesagt. Einfach weil ich nicht so viele Berührungspunkte damit hatte. Und als ich drin war, dachte ich mir so, boah, krass. Also es können ja schon die verschiedensten Sachen dazu führen, dass man Angst davor hat, weil es halt schon eine Bindung ist, ein Bund ist und das ist halt auch nicht so einfach rückgängig zu machen. Das kann ich schon verstehen. Ich weiß nicht, André, oder sag.
Ich wollte gerade sagen, ich finde es voll cool, dass André uns auch schon damals so mit begleitet hat und das so voll so der Seelsorger der erste Stunde.
Ey, aber ich finde das wirklich krass. Und ich würde auch wirklich sagen, also ne, André, so Gott hat dich krass gebraucht, also über die letzten Jahre und auch so der Moment unserer Hochzeit, ne, du hast uns ja auch getraut. Ja, das war schon krass. Also so, man hatte schon einige Bilder und Erinnerungen so im Kopf, ne, wo Gott einen auch irgendwie durchgetragen hat. Und doch, das war schon sehr heftig, ey. Das war schon heftig.
Umso besonderer ist es für mich, jetzt einfach zu sehen, was Gott mit euch macht.
Gott ist gut.
Das stimmt.
Das stimmt.
Und für unsere Zuhörer und Zuschauer, wir sind mitten in einer Podcast-Folge. Du hast gar nicht angekündigt, was wir hier heute machen.
Ja doch, ich habe gesagt, wir sprechen über die Frage, wann ist man bereit zu heiraten?
Ja, und zwar ist es wieder eine Seelsorge-Podcast-Edition, wo wir mit André Tös, einem Pastor und Seelsorger unserer Gemeinde, gemeinsam die Anfragen von euch besprechen und biblisch analysieren und versuchen, so ermutigend wie möglich zu sein. Aber es ist natürlich kein Seelsorgeersatz, was wir hier machen. Also wir besprechen das so oberflächlich und wollen euch ermutigen, wirklich Seelsorge zu nehmen, auf Menschen zuzugehen und diese Tabuthemen wirklich aufzudecken. Und das machen wir jeden ersten Dienstag im Monat. Und sonst kommen reguläre Podcast-Folgen von uns, wo wir einfach über unseren Glauben reden. Und das ist der Vibe heute. Und falls du es auf dem Herzen hast, uns finanziell zu unterstützen, dieses ganze Projekt, stimmt, das läuft auf Spenden. Und du hast unten in der Infobox alle Informationen per Banküberweisung oder als PayPal. Kannst alles machen, wie es dir gefällt. Und wir würden uns auf jeden Fall mega freuen.
Yes.
Und genau, das ist alles, was ich sagen wollte.
Hast sehr gut gemacht.
Kurz Info.
Danke, Esther.
Sehr gut.
Zu dem Thema, André, du machst ja zusammen mit Caro auch viel Ehevorbereitung bei uns in der Gemeinde.
Ja. Ne?
Ist dir diese Frage Also ich frage mich jetzt, ne, in dem Kontext von Ehevorbereitung, aber vielleicht auch in anderen Kontexten, ist dir diese Frage schon mal begegnet, so dass Leute auf dich zugekommen sind? Im Sinne von so, am Ende des Tages weiß ich nicht, ob ich diesen Schritt gehen soll?
Die Frage kommt immer wieder. Hm. Oft kurz vor der Hochzeit tatsächlich.
Ja?
Ja, also ich erinnere mich auch an ein Gespräch, das war eine Woche vor der Hochzeit.
Hm.
Da war ich in einer anderen Gemeinde, habe dann einen Vortrag gehalten in der Jugend und dann kam eine junge Frau auf mich zu, total aufgelöst, sagt, ich heirate nächste Woche und schüttet mir ihre Zweifel aus. Mhm. Ne? Das war schon besonders, so, ich sag mal, so krass, so deutlich ist es nicht immer.
Mhm.
Aber dass man sich die Frage stellt, bin ich reif genug, ist der Zeitpunkt jetzt richtig? Das kommt öfter vor, aber auch generell, dass man plötzlich nochmal grundsätzliche Zweifel bekommt. Mhm. Ja.
Ja, ja. Ja, ich glaube dann, also vor allem, also die Sachen, die du jetzt gesagt hast, passen voll zu den Anfragen. Ich würde sagen, dann steigen wir einfach ein, oder? Lesen wir. Wir haben heute zwei Anfragen. Lesen wir die erste mal zuerst. Ich lese die vor. Und zwar, das hat eine Frau geschrieben und die Zweifel, die Fragen, die sie sich stellt, stellt sie sich seit circa 2 Jahren einfach zur Einordnung. Folgendes schreibt sie. Hi, ich bin seit 2 Jahren in einer guten Beziehung, aber ich habe total Angst, eine Ehe einzugehen, weil es die wichtigste Entscheidung ist, die man noch treffen kann. Meine Eltern sind keine Christen und deshalb habe ich von der Ehe kein gutes Bild. Mein Verlobter ist Christ und ich liebe ihn sehr. Er weiß auch von meinen Ängsten und ich kann mit ihm offen sprechen. Er geht toll mit mir um und liebt Jesus. Aber ich habe solche Zukunftsängste, dass ich es bereue und in schwierigen Zeiten panisch werde und weglaufe. Ich bin generell ein sehr sorgenvoller Mensch und kann schwer Sorgen und Ängste bei Jesus lassen und ihm vertrauen. Ich verlange oft nach einer Antwort bei Gott, dass er mir sicher und eindeutig zeigt, was sein Wille ist und wie ich Entscheidungen treffen soll. Gerade bei solch einer wichtigen Entscheidung hoffe ich auf Gottes klare Antwort. Ich habe solche Angst, diese Entscheidung mal zu bereuen und diese Unsicherheit macht mir Angst. André, was ist dein Eindruck?
Ja, ich glaube, dass die Person das recht treffend formuliert hat, dass das jetzt die wichtigste Entscheidung ist, die noch ansteht. Ja, weil ich höre hier raus, diese Person ist Christ. Das heißt, sie hat die wichtigste Entscheidung objektiv in ihrem Leben getroffen.
Mhm.
Und die zweitwichtigste Entscheidung danach ist aus meiner Sicht die Ehe. Also mit wem ich heirate. Mit wem ich heirate. Ja.
Ja.
Genau. Und das hat die Person sehr stark vor Augen, aber genau daher rührt auch die Angst, weil es so eine Tragweite hat, die ganze Entscheidung. Und ich glaube auch ein Stück weit berechtigt. Ja, ich denke, wir sollten nicht einfach mal ganz locker in eine Ehe gehen. Es ist an sich gut, sich der Tragweite bewusst zu sein. Was ist das hier für eine große Entscheidung?
Mhm.
Und sie ist auch nicht rückgängig zu machen für einen Christen. Ja, ja. Scheidung ist keine Option.
Mhm.
Klar, die Bibel nennt uns 2 Ausnahmen, aber ich gehe jetzt vom Normalfall aus.
Mhm.
Scheidung ist keine Option und deswegen kann ich verstehen, dass wenn diese Person sonst auch eine sehr sorgenvolle Person ist, dass da eben auch Ängste und Sorgen aufkommen. Ja.
Ich finde, die Anfrage ist eigentlich auch, also schon auch relativ reflektiert, so geschrieben, vor allem in Bezug auf die eigenen Eltern. Ne, die Person schreibt, meine Eltern sind keine Christen und deshalb habe ich von der Ehe kein gutes Bild.
Mhm.
Und davor sagt sie halt, ich habe total Angst, eine Ehe einzugehen, weil es die wichtigste Entscheidung ist, die man noch treffen kann. Im Sinne von, ne, die eigene Erfahrung ist nicht besonders positiv. Und wenn man quasi den gleichen Weg geht und diese Erfahrung sich wiederholt, ne, eine Ehe läuft nicht immer perfekt. Und dann, ne, wenn man quasi diese Parallele hat von dem, wo man herkommt, dass da die Angst dann auch hochkommt und sagt, ey, wenn das so wird, wie ich das sonst kenne, ich will das nicht. Und was, wenn ich nicht mehr raus kann? Ne? Also es ist, finde ich, auch noch relativ, also schon reflektiert so geschrieben.
Mhm. Ja. Vor allem von einer Frau ist es ja so, dass die Frau in der Ehe quasi ja auch ihren eigenen Willen so dem Team so opfert, mehr oder weniger. Das klingt jetzt voll überschwitzt, aber ich meine so das ganze Thema Unterordnung, weil ich weiß, dass vor unserer Ehe das für mich voll das Thema war, einfach zu denken, guck mal, ich musste jetzt vertrauen mit dem, wo du uns hinleitest. So, du hast natürlich immer das Beste für uns im Blick und so die Bibel sagt ja, so die Aufgabe des Mannes, also die Gemeinde so zu lieben, wie Jesus es getan hat, beziehungsweise die Frau zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat.
Mhm.
So diese ganze Dynamik. Aber ich finde, so den eigenen Willen abgeben und so zu vertrauen, ich finde, das ist schon krass. Also vor allem, wenn man auch lange Zeit immer das getan hat, was man selbst gemacht hat.
Mhm.
Ist aber übrigens auch für den Mann wichtig.
Ja, es ist also so auf beiden Seiten. Aber ich glaube, wenn das gerade von einer Frau geschrieben ist, kann ich mir voll vorstellen, dass das eine Angst ist, die da so mit einhergeht.
Voll gut, voll gut. Komm, lesen wir noch die zweite. Dann haben wir so ein etwas kompletteres Bild. Und dann steigen wir auch direkt in die Fragen ein. Okay, folgendes. Die Anfrage kommt wieder von einer Frau. Und sie schreibt folgendes. Liebes Team, mein Freund und ich sind seit 5,5 Jahren ein Paar, wohnen seit 2,5 Jahren zusammen und wir führen eine sehr, sehr harmonische, tolle Beziehung. Er wird 31 und ich bin 25 geworden. Langsam ist er circa 1,5 Jahre total bereit zu heiraten und den nächsten Schritt zu gehen. Jedoch fühle ich mich noch nicht, in Anführungsstrichen, bereit. Ich fühle mich zu jung, zu unerfahren für die Ehe, auch wenn wir ja faktisch schon wie verheiratet leben und ich vom Mindset her schon längst Ja zu ihm als Person und Gott gegenüber gesagt habe. Die Frage ist, rein biblisch ist der Gehorsam Gott gegenüber wichtiger als meine Gefühle. Meine Frage lautet nun, wird der Moment kommen, an dem ich mich bereit fühle, zu heiraten? In Klammern, wir sind sehr glücklich, ich weiß, ich möchte den Rest meines Lebens mit ihm verbringen, etc. Also es liegt auf keinen Fall an ihm oder unserer Beziehung. Es ist ein Problem, das ich mit mir habe, Klammer zu. Wie bereit habt ihr euch gefühlt, zu heiraten? Und eine Frage an den Seelsorger, wieso bin ich eventuell noch nicht bereit zu heiraten? Mein Freund ist sehr, sehr geduldig mit mir und total liebevoll, aber irgendwann wird er sich sicher frustriert fühlen und fühlt sich von mir weggestoßen, wenn sich nicht bald in meinem Gefühl bezüglich Hochzeit etwas ändert. Liebe Grüße und vielen Dank. Ja, teilt eure Gedanken sehr gerne.
Soll ich anfangen?
Sehr gerne.
Genau. Also auf die Frage, gibt es irgendwann einen Moment, wo man sich komplett bereit fühlt? Ich vermute nicht. Ich meine, ich müsste jetzt eine Umfrage machen unter sämtlichen christlichen Ehepaaren, um da eine repräsentative Sicht zu bekommen. Aber die Frage geht ja auch dann zum einen uns persönlich, haben wir uns bereit gefühlt?
Ja.
Ich glaube, es gibt schon ein, ich fühle mich völlig unreif und ich fühle mich etwas bereiter.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber die Situation, dass ich mich hundertprozentig bereit fühle, die wird es vermutlich nie geben. Und ich glaube sogar ein Stück weit, die sollte es nicht geben, im Sinne von, weil dann sind wir ja unabhängig von Gott.
Ja, das ist das Ding, ne?
Es ist gut, sich der Tragweite dieser großen Entscheidung bewusst zu sein, weil uns das auf den Herrn wirft. Ne? Das ist so mein erster Gedanke, um die Frage persönlich zu beantworten. Ich hatte so eine Klarheit vom Herrn, was meine Frau angeht, dass ich da nie groß mehr Zweifel hatte. Ne? So, wir sind rein und ich wusste genau, das ist jetzt der richtige Schritt.
Voll gut, voll schön.
Aber ich verstehe auch andere, die Zweifel haben. Ich bin dankbar, dass ich sie nicht hatte. Aber jetzt noch eine andere Anmerkung, die ich hier machen möchte, ist, die Person spricht von, die Frage ist rein biblisch, ist der Gehorsam Gott gegenüber wichtiger als meine Gefühle? Auf jeden Fall. Der Gehorsam gegenüber Gott ist immer wichtiger als unsere Gefühle. Ich muss ehrlich sagen, ich war etwas irritiert zu lesen, dass dieses Paar seit 2,5 Jahren zusammen wohnt, aber dann im gleichen Satz darüber spricht, dass man Gott gefallen will. Ja. Und hier sehe ich einen großen Widerspruch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich denke nicht nur, die Bibel sagt es, dass das voreheliche Zusammenleben wie ein Ehepaar, das sagt die Person ja, Sünde ist. 1. Korinther 7, 1. Mose 2, Hohelied, der Aufbau, Hochzeitsnacht, dann erst, also erst heiraten, dann die Intimität. Da macht die Bibel schon an vielen Stellen deutlich, dass Sex außerhalb der Ehe, ein Zusammenleben außerhalb der Ehe, Sünde ist. Und deswegen würde ich sagen, halt, stopp, hier muss erstmal grundsätzlich Buße geschehen. Hier muss die geistliche Basis erstmal hergestellt werden, weil aus meiner Sicht ist sie nicht da in dieser Beziehung. Ja? Und so zu heiraten, ist problematisch. Ich glaube, die beiden müssen das erstmal erkennen, weil sie haben auch aneinander gesündigt, nicht nur gegenüber Gott, beides. Und wenn das nicht aufgeräumt und aufgearbeitet ist, leuchten bei mir die Alarmglocken.
Ja. Was heißt das für dich? Was meinst du mit, da leuchten die Alarmglocken? Also einfach vielleicht, also erklär das vielleicht ein bisschen mehr.
Ja, Gott hat eine gute Absicht für Mann und Frau. Und er sagt, meine mein Wille, was die Sexualität angeht und mein Plan ist, ausschließlich in der Ehe. Das ist mein Gebot an den Menschen, weil ich es gut meine. Wenn jetzt ein Mann und eine Frau vorehelich zusammenziehen, sagen sie damit, Gott, es ist uns egal, was du darüber denkst. Wir machen unsere eigene Agenda. Ich formuliere das jetzt mal bewusst sehr direkt. Ja. Und damit ist in der Gottesbeziehung grundsätzlich etwas falsch. Mhm. Ja? Mhm. Sie leben in Sünde. So deutlich muss man das sagen. Und das ist keine Basis, in Sünde lebend jetzt in eine Ehe hineinzustolpern, wo man nicht gelernt hat, wir unterordnen uns Gottes Willen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und Gott wird sich nicht dazu bekennen. Ja, da liegt kein Segen drauf. Und deswegen denke ich, ist es jetzt erstmal wichtig, einen Schritt zurückzugehen, die Situation zu klären, auseinanderzuziehen. Ich sage nicht, sich zu trennen, aber auseinanderzuziehen und da ganz neu wirklich mit Gott im Zentrum die Freundschaft bis zur Ehe hinführen.
Ja.
Das ist das, was ich meinte.
Ja, okay. Nee, voll gut. Danke nochmal.
Ich meine, den Fall haben wir immer wieder. Ja, ja? Ja. Und das ist der Rat, den ich dann gebe.
Voll. Ich denke, deshalb ist es auch gut, dass wir...
Kein Einzelfall. Ne?
Ja, ich denke, deshalb ist es auch gut, dass wir hier im Podcast mal darüber reden. Ich meine, weil die verschiedensten, weiß ich nicht, so Lebenssituationen oder... Ja doch, Lebenssituationen werden ja auch uns immer wieder so geschildert, gerade auch über Instagram. Und ich denke, das ist einfach ein guter Weg, gerade auch so, also als auch aus seelsorgerlicher Sicht und auch aus einer biblischer Sicht, dass man das mal hier anspricht. Wir hoffen, dass ja gerade auch die Person oder eine andere Person, die sich vielleicht in ähnlichen Umständen gerade befinden, nehmt euch das sehr, sehr gerne zu Herzen. Wenn ihr irgendwie weitere Fragen habt, dann schreibt uns natürlich sehr gerne. Möchten das hier nicht einfach wie eine Wand vorziehen und dann einfach nichts mehr dazu sagen.
Ja.
Ja, aber das ist natürlich unsere Hoffnung. Möchtest du noch was sagen?
Nee.
Achso, ich dachte, du hast Luft geholt.
Send mal atmen.
Aber lass mal. Lass mal vielleicht noch kurz auf die Frage eingehen, Esther. Wie bereit habt ihr euch gefühlt zu heiraten? Wie würdest du die Frage beantworten? Ich meine, klar, jetzt haben wir schon darüber geredet. Man hatte einen Zweifel vor dem Schritt. Aber ich meine, wir haben es ja trotzdem gemacht. Mhm. Wie bereit hast du dich gefühlt?
Boah, gar nicht. Also für mich, wenn ich mal so Karten offenlegen soll hier. Mhm. Für mich war so die ganze Verlobungszeit sehr holprig und für mich war das einfach nur so Augen zu und durch. So, wir schaffen das so, es geht um die Ehe und wir machen das irgendwie in der Ehe und wir schaffen das gemeinsam mit Gott. Aber habe mich gar nicht bereit gefühlt. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, so wir beide waren ready. Mhm. Aber ich glaube, damals dachte ich auch einfach so dieses, wir werden eh nie ready sein. Mhm. Also so wie du das eben gesagt hast, so diese, man muss sich ja seine eigenen so Möglichkeit, ständig krasse Fehler zu machen, so Bewusstsein und ich mache Fehler, du machst Fehler, so wir sind beide sündige Personen, so ich glaube, man so in eine Ehe reinzugehen und zu sagen, ah, das wird jetzt alles super, weil ich alles perfekt mache, so das klappt ja trotzdem nicht und so. Es war schon eine harte Zeit.
Ja, voll, ich muss sagen, ich hatte komplett, also genau, ich weiß nicht, ob genau die gleichen, aber schon sehr ähnliche Gedanken. Das halt, ich glaube, wir haben immer überall so angeteasert, was alles in dieser Zeit so passiert ist und was nicht und so. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal überlegen, dass wir das mal so ordentlich
bisschen kommunizieren.
Nein, nicht. Aber so, ja, ich glaube.
Das ist so alles so, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, okay. Genau. Das.
Danke für die Übersetzung.
Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das mal machen. Aber das ist schon eine Frage, also mit der habe ich mich auf jeden Fall voll auseinandergesetzt. Und nee, ich würde auch sagen, so man selber. Also ich habe mich nicht besonders bereit gefühlt. Ich glaube, ich weiß nicht, so gerade nach dem, was dann alles so vorher passiert ist, ich glaube, ich hatte mir in dem Moment zumindest hatte ich schon so diese Gedanken von wegen so, ey, es kann nur mit Gott gut werden und wenn er es machen will, so, dann wird es irgendwie auch gut. Ich glaube, das war so das Einzige, was in dem Moment mir so diese Motivation gegeben hat.
Also wir hatten auf jeden Fall nicht die romantischste und zweifelloseste Verlobungszeit wie gewisse andere Menschen an dieser Runde. Nicht?
Die voll Klarheit hatten und
direkt ein klares Zeichen von Gott hatten.
Ich muss dazu sagen, ich hatte ja aber mal eine Beziehung, bevor ich mit Caro zusammengekommen bin.
Okay.
Da hatte ich eigentlich durchweg Zweifel, hatte aber selber irgendwie Angst, sie zu verletzen und Schluss zu machen. Deswegen habe ich gebetet, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, soll sie Schluss machen. Und so ist es dann auch gekommen. Aber ich war meinerseits, ich dachte, okay, wenn ich nicht Schluss mache, müssen wir auf Ehe zusteuern. Ich war kurz davor, dass wir uns verloben, dass ich ihren Heiratsantrag mache. Und dann hat sie Schluss gemacht. Ja, also okay. Das will ich einfach der Vollständigkeit
sagen. Ja, ne?
Ich wollte nur ein paar Witze machen. Ach, André.
Nee, ist doch gut. Cool. Ich kann ja auch offen drüber reden. Aber tatsächlich war dann, ich habe auch den Herrn ganz bewusst darum gebeten, dass das nächste, dass das völlig klar sein muss, die nächste Beziehung. Und das war von Anfang an der Fall.
Voll schön, Gott sei Dank.
Das ist Gnade.
Gott sei Dank,
ja. Ihr merkt auch voll, dass Gott euch als Paar voll segnet.
Große
Vorbilder.
Unverdient.
Für uns zumindest.
Okay, lass uns mal weitergehen. Und zwar stellen wir ja sonst auch immer, ne, je nachdem, was für ein Thema wir behandeln oder eigentlich überall, auch immer so die Frage, was ist so die biblische Grundlage zu der Fragestellung, ne, zu dem, was wir behandeln. Ich habe mir so ein paar Stellen rausgesucht. Ich meine, gerade so was den Fokus der Stellen angeht, ne, durch die Anfragen kommt ja durch, ne, diese Frage, also gibt es diesen Moment, an dem ich mich bereit fühle zu heiraten und so weiter und so fort. Quasi mein Gedanke war, gerade weil wir es ja auch aus uns kennen oder von uns aus unserer Geschichte heraus kennen, dass wir ein paar Bibelstellen nennen, wo einfach auch klar wird, es ist menschlich und es ist ein Stück weit auch nachvollziehbar, dass ein Mensch an dieser Entscheidung zweifelt. So, ich glaube, es ist gut, wenn wir diesen Punkt mal machen, weil es ja schon auch, ne, Leute kommen aus unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedliche Gemeinden, unterschiedliche, ja, familiäre Hintergründe, wo, weiß ich nicht, Leute vielleicht nicht den Raum haben, um Zweifel an dieser Frage irgendwie mal zu äußern. Und deshalb ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn wir ja einfach mal aufzeigen, dass es an sich, wenn es rein auf unsere menschliche Kraft ankommt, Gründe genug gibt, um an der Ehe zu zweifeln. Ja? Ist das eine gute Idee? Sollen wir das machen?
Aber man zweifelt ja nicht an der Ehe, sondern an sich selbst so. Weil das klang jetzt so, als würdest du an
nicht
der Ehe
an der
als
Ehe
Konzept.
Als Institution.
Ja,
das. Genau.
Ja, und zwar, das sind gar nicht so viele, aber schon auch irgendwie Stellen, die man kennt. Esther, willst du vorlesen oder willst du nicht vorlesen?
Also ich muss nicht vorlesen.
Nee, du musst nicht vorlesen. Immer wenn Esther etwas nicht machen will, dann sagt sie nicht, nee, ich möchte nicht. Also ich muss das jetzt nicht machen.
Ist doch eine feine Art.
Ja, ja. Eine sehr ausrederische Art.
Sprachwissenschaftler. Spaß.
Okay, komm, dann lese ich einmal eine Stelle vor. Und dann, also mir geht es halt vor allem da um die Rollen, ne, von Mann und Frau. Ne, da haben wir beispielsweise Kolosser 3, in die Verse 18 bis 19, da steht, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt in dem Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Beziehungsweise eigentlich wird das, was ich sagen will, noch deutlicher in Epheser 5 für den Mann und für die Frau. Komm, ich lese es einmal ein Stück vor. Das ist nämlich einmal Epheser 5, die Verse 22 bis 23. Da steht Folgendes. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er hat sie als einen Leib gerettet. Und dann ein paar Verse später in Epheser 5, 25 bis 26 steht, in Bezug auf die Männer. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Und das, ich meine, das hört man ja auch immer wieder so auf den Trauungen und auch vor allem in der Ehevorbereitung. So der Maßstab, sowohl an den Mann als auch an die Frau, ist einfach insgesamt sehr hoch. Also, ne, um eine vorbildliche, gute, christliche Ehe zu leben, erfordert es ziemlich viel. Einfach weil Jesus selbst uns ein unfassbar krasses Beispiel war. Er ist einen krassen Weg vorangegangen, den wir nachgehen sollen.
Daniel Kloster hatte dazu auch bei uns in der Gemeinde letztens richtig gut gepredigt, zu Epheser 5, also Ehe nach dem Vorbild Gottes oder Jesu.
Ja, ach,
stimmt. Ja. Ja, ja. Einen richtig guten Instagram-Beitrag bei uns in der Gemeinde geschrieben.
Cool.
Ihr wisst gar nicht, was da passiert.
Nee.
Ich meine, alles gut.
Das war ein sehr nicer Beitrag.
Ich vertraue sehr auf unsere Mitarbeiter.
Sehr qualifiziert.
Was Menschen. War das denn?
Ein bisschen Martin nachgemacht.
Nee, aber ich weiß nicht, gerade so vielleicht mit den Stellen oder André, ne, wenn du vielleicht noch mehr Gedanken hast, so zu der Frage, also würdest du auch sagen, das ist nachvollziehbar oder der Maßstab?
Auf jeden Fall. Ich meine, der Maßstab, der hier gesetzt wird, dass wir Männer unsere Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde, aber auch, dass sich eine Frau einem unvollkommenen Mann um Christi willen unterordnet, sprich seine Verantwortung anerkennt, das liegt uns nicht im Blut und das können wir nicht von uns aus. Ja? Das heißt, wenn wir uns angesichts dieser zukünftigen Aufgabe, Vorehe-Schließung jetzt gesprochen, wenn wir uns davor ein Stück weit scheuen und unsere eigene Unfähigkeit sehen, ist das nicht nur verständlich, das ist sogar ein Stück weit gesund. Ja, dass wir uns dessen bewusst sind, ich schaffe es nicht. Ist ja auch immer wieder eigentlich krass, was man sich da vor dem Traualtar alles verspricht. Ja, das ist ja wirklich ein Versprechen, wo die Latte so hoch hängt, dass du am Ende nicht sagen kannst, ja, sondern ja, mit Gottes Hilfe. Alleine schaffe ich es nicht, aber mit Gottes Hilfe, darauf vertraue ich. Und dieses Bewusstsein der eigenen Schwäche und den großen Respekt davor, ich packe das, glaube ich, nicht. Ich bin auf den Herrn geworfen. Das ist verständlich und auch ein Stück weit gesund.
Ja. Boah, voll. Ich teile genau die gleiche Meinung.
Ja.
Ich weiß auf jeden Fall, dass es auch ganz viele so Momente auch schon, also während der Ehe gab, wo, keine Ahnung, ne, in Bezug auf, weiß ich nicht, vielleicht so die Geduld oder auch so die Art und Weise der Annahme, ne, wie wir so miteinander umgegangen sind, dass schon oft so der Gedanke hochkam von wegen, so, ne, wenn es halt rein nach mir ginge, dann wäre hier gerade so meine Grenze. Aber die Annahme hört halt nicht auf. So. Und deshalb ne, so, nur dieses so nur mit Gott, so weil alleine ist man schnell erschöpft.
Aber ich finde das auch so, um einen kleinen anderen Gedanken noch so reinzuschieben, voll cool, dass auch wenn man sich selbst vielleicht so den Druck macht, boah, ich muss voll die richtige Entscheidung machen und sich so voll das Gedankenkonstrukt aufbaut, so Gott steht nicht so oben auf seiner Wolke und denkt sich so, ah, voll die Doofe, dass sie sich nicht entscheiden kann oder so voll, also dass sich Gott Druck macht, so dieses, das ist jetzt der eine Weg oder so, sondern dass da voll viel Mitleid mit Gott ist, weil er ja auch weiß, was das für eine krasse Entscheidung für jeden einzelnen Mann und Frau ist und dass er quasi in diesem Moment mit offenen Armen eigentlich dasteht und sagt so, komm zu mir, mein Kind, so, wir klären das zusammen und ich glaube, dass da auch wieder so voll das Evangelium voll viel Frieden geben kann.
Amen.
Ja, voll. Ja, es war mir wichtig, dass wir diesen Punkt einfach auch so ein bisschen aufgreifen, ja, dass Zweifel in erster Linie gut und ne, sogar also gesund sind im Sinne von, ne, man muss sich schon dessen bewusst sein, so was für einen Schritt man da geht. Und hoffentlich findet der ein oder andere darin so ein bisschen Ermutigung, dass es okay ist, Zweifel an dieser Entscheidung zu haben.
Aber man muss natürlich achten, dass wenn die, also so, das hast du ja auch anklingen lassen, so dieses, wenn Zweifel echt zu groß sind, es gibt so Zweifel, die sollte man auch ernst nehmen.
Ja.
Und ich glaube, dass so vor allem so, also selbst in christlichen Ehen sowas wie zum Beispiel auch Missbrauch oder sowas, dass das passieren kann und man, ich glaube, da auch vor allem so vorher auch nochmal drauf achten sollte. Aber wenn das so im Rahmen ist, dann kann man einfach, ja, mit Gottes Hilfe da durch.
Ich glaube, wir können eigentlich, oder sag.
Ja, einfach ganz kurz nochmal, darauf kommen wir gleich ja nochmal. Ich denke, vielleicht um da nochmal eine Begrifflichkeit klarzustellen, ein gesunder Zweifel im Sinne von, ich schaffe es nicht von mir aus, ich brauche den Herrn, ja? Vielleicht kann man das lieber bezeichnen als ein Bewusstsein der totalen Abhängigkeit von Gott. Ja. Und was total kontraproduktiv ist, ist eine Selbstsicherheit. Ich gehe da jetzt rein in die Ehe. Wird schon klappen.
Ja.
Ne?
Das, ja, voll.
Das ist so kontraproduktiv.
Ja.
Ja, aber Esther hat schon anklingen lassen, es gibt definitiv auch berechtigte Gründe des Zweifels. Darüber sollten wir reden. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Können wir sehr gerne machen. Das ist auch die nächste Frage, die wir behandeln wollen. Wir werden aber, Esther hat eben diese Predigt von Daniel Kloster angesprochen. Vielleicht interessiert sich ja der ein oder andere dafür. Wir werden die mal verlinken. Wie hieß die nochmal? Ehe nach dem Vorbild Gottes?
Jesu.
Nach dem Vorbild Jesu? Okay. Ja, wir werden die Predigt verlinken. Also für alle, die Lust haben, sich das an- und anzuhören. Das findet ihr unten. Kann das irgendjemand mitschreiben, bitte? Das wär sehr nice, dankeschön. Genau, ja, dann lass mal darüber sprechen. Was sind denn begründete Ursachen für Zweifel an dieser Entscheidung?
Ja, kurze Zwischenfrage. Sprechen wir auch über unbegründete Ursachen?
Können wir auch. Wir können auch damit anfangen, wenn du möchtest.
Ja?
Okay,
dann fangen wir mal damit an.
Ja, voll gut.
Leg los.
Genau, ich denke, ein unbegründeter Zweifel ist, oder er rührt daher, dass man irgendwie glaubt, es gibt den einen Richtigen. Ja? Und dann plötzlich kommen, kurz vor der Ehe, Zweifel, habe ich jetzt diesen einen Richtigen gefunden?
Naja.
Oder gibt es da nicht doch vielleicht einen anderen, der richtiger wäre, beziehungsweise der eigentliche Richtige ist? Ja? Und ich glaube, hier ist es ganz wichtig, das ist ein Mythos, der ist relativ weit verbreitet, den einen Richtigen. Und dagegen spricht eigentlich 1. Korinther 7, das möchte ich hier mal anführen. Ja, da geht es um die Witwen, die wieder heiraten dürfen. Und da sagt Paulus aber, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn er aber entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten an wen sie will. Nur im Herrn muss es geschehen. Ja?
Hm.
Dieses an wen sie will, damit macht Paulus ja deutlich, es gibt mehrere Optionen und dann setzt er den Rahmen, es muss ein Christ sein.
Ja.
Ja?
Hm.
Aber innerhalb dieses Rahmens hat sie Entscheidungsfreiheit.
Hm.
Und das ist ein spannendes Spannungsfeld eigentlich, das wir hier wieder haben, weil das ist die menschliche Perspektive.
Hm.
Ja? Die göttliche Perspektive in Sprüche, da fehlt mir jetzt gerade der Vers, aber in Sprüche steht, Hab und Gut wird vererbt, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, oder eine verständige Frau, kommt von Gott. Ja?
Ah, ja, okay.
Das heißt, es ist sowohl unsere Entscheidung, aber es ist auch Gottes Führung. Es ist beides.
Mhm.
Ja? Aber es gibt eben nicht nur den einen Richtigen, sonst dagegen spricht 1. Korinther 7.
Es gibt ja Leute, die so die These aufstellen, wie zum Beispiel Pokluder, die sagen, ich weiß nicht, ob du den kennst, der macht auch nice Podcasts und Bücher, aber er vertritt die Meinung, dass jeder Christ theoretisch mit jedem anderen Christen kompatibel ist. Würdest du dem zustimmen? So
Boah, darüber haben wir auch schon öfter geredet. Ne?
Ja.
So dieses, also
ja,
quasi egal wie verschieden Leute sind,
so wenn
egal,
Jesus im Zentrum ist, dann
Hintergrund
kann...
ist, egal was ist, die einzige Bedingung, dass beide glauben,
habe ich ein bisschen auf Rat gerade erwischt.
Ich kann dem was abgewinnen. Tatsächlich.
Ja?
Ich müsste mal so ein bisschen mehr darüber nachdenken, ob ich das jetzt eins zu eins so sagen würde. Aber gerade davon ausgehend, dass Liebe vor allen Dingen eine Entscheidung ist und dass Christus uns befähigt zu lieben, selbstlos zu lieben, von daher kommend, kann ich das nachvollziehen. Ich weiß nicht, ob jede Ehe so glücklich wäre, weil es gibt ja schon auch mal den Aspekt der persönlichen Vorlieben und andere Dinge, ja, die, klar, die sind steuerbar ein Stück weit, denke ich schon, aber ich weiß nicht, ob jede Ehe so glücklich wäre, aber theoretisch ja, es ist möglich, einander zu lieben.
Ja, doch, ich hab mich das auch immer wieder gefragt. Ich weiß nicht. Ich habe da nie so im Detail drüber nachgedacht, aber ich bin halt auch von diesem Aspekt gekommen, von wegen, also wenn man es quasi optimal nimmt, dann ist quasi, also der Glaube an Jesus und das Leben mit ihm befähigt uns Menschen eigentlich über jede Grenze hinaus, ne, einander anzunehmen und gemeinsam zu leben, sich füreinander aufzuopfern. Also von dem Aspekt würde ich auch sagen, also da bin ich auch hergekommen, dass ich mir dachte, ja, das gibt schon Sinn. Also so, sonst würde es ja auch Ehen geben, wo Gott sich nicht durch verherrlichen kann, oder?
Hm.
Im Umkehrschluss. Von daher, und das gibt es nicht. Deshalb kann Gott jede Ehe, egal wie verschieden.
Ja.
Aber gut, müsste man noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
Vielleicht in einer einzelnen Podcast-Folge.
Aber nur so in einer einzelnen Folge.
Ja, es ist so getrennt von anderen.
Ja, was sind denn noch Unbegründete? Oder hast du noch eine Idee, André?
Ja, auch eigentlich ist es auch unbegründet, wenn man vom eigenen Elternhaus ausgeht, ja, und sagt, ich habe so ein schlechtes Bild von Ehe mitbekommen. Der Punkt ist, und das ist ja auch eigentlich eine wunderschöne Wahrheit, jedes Ehepaar schreibt eine ganz neue Geschichte.
Ja, das stimmt.
Und ich finde das eine wunderschöne Wahrheit.
Kennt
ihr Waddy Bauchem?
Nie gehört.
Ihr kennt Waddy Bauchem nicht.
Du kennst Pokluder nicht, wir sind quitt.
Ah.
Nee. Spaß,
ich will
das
jetzt
so?
Nichts Falsches sagen. Aber Waddy Bauchem, mega, mega guter Prediger aus Amerika. Afroamerikanischer Prediger, richtig bibeltreu, macht viel Ehe- und Familienarbeit. Der hat das Buch geschrieben, Family Driven Faith. Und absolut empfehlenswert.
Ja, ja.
Und ich war auf einer Konferenz, wo Waddy sein Zeugnis gegeben hat. Er wurde geboren von einer 16-jährigen Buddhistin.
Mhm.
Da sagt er, ich hoffe, die Zahl stimmt ungefähr, aber das Verhältnis ja in meiner Verwandtschaft, also ich habe meinen Vater nie kennengelernt. Meine Mutter, wie gesagt, 16-jährige Buddhistin, hat mich großgezogen. In meiner Familie sind, also im Verwandtschaftskreis, sind 21 von 22 Ehen geschieden.
Krass.
Und dann siehst du ihn. Und er macht Familienarbeit, er geht auf die Konferenzen, stärkt die Ehen. Wir waren bei John MacArthur auf der Shepherds Conference und da hat er gepredigt.
Ach, krass.
Und so ermutigt. Und also, und das ist für mich nochmal ein Beispiel. Wir dürfen nicht die Macht des Heiligen Geistes unterschätzen. Mhm. Ja? Ja. Und weil das auch gerade Teil der E-Mail war, will ich dir das jetzt auch schon mal ermutigen, mitgeben. Ihr könnt eure eigene Geschichte schreiben, unabhängig wie die Ehe eurer Eltern war oder deiner Eltern. Du hast den Heiligen Geist in dir und dein Verlobter oder Freund hat den Heiligen Geist in sich. Mhm. Und da ist sehr, sehr viel möglich. Und das ist auch eine Lüge, die Satan uns auftischen will, ist, dass die Ehe unserer Eltern und das, was wir da gesehen haben, dass es bei uns dann vielleicht ähnlich wird. Mhm. Dem ist nicht so. Ihr schreibt eine neue Geschichte mit dem Herrn.
Boah, ich finde, das stimmt voll. Also ich kann das voll bezeugen, auch so aus unserer Ehe. Aus unserer Ehe. Ich dachte, ich hab mich versprochen. Ja, aber ich würde schon sagen, also ich weiß, es gab so ein paar Situationen, boah, ich weiß nicht, also ich erinnere mich daran, dass es die gab, aber vielleicht fällt mir gleich ein, welche Situationen das genau waren. Aber ich weiß, dass es eine Situation gab, wo ich, also nach meinem Gefühl, hätte ich gehandelt, wie zum Beispiel meine Eltern in einer Situation, wo ich gesagt hätte, okay, eigentlich wäre das schön, wenn sie anders gehandelt hätten. Und ich wusste so, in mir ist so dieses, ich handle jetzt genauso, weil es in mich hineingelegt ist. Aber ich wusste, ich muss es nicht. Also und dann habe ich anders gehandelt. Also im Sinne von, ne, dass das echt einen Unterschied macht, mit dem Heiligen Geist in die Ehe zu gehen, weil er einem dazu befähigt, nicht einfach nur einem anderen Beispiel nachzujagen.
Ja.
So, das war der Punkt, den ich machen will. Mhm. Ja. Okay, dann lass mal weiterreden über begründete Ursachen. Was sind begründete Ursachen, um an dem Schritt der Ehe zu zweifeln?
Also ja. Was sind Red Flags?
Red Flags.
Würde man heutzutage sagen.
Ja.
Ja. Ja, André, willst du anfangen? Sollen wir anfangen?
Also, wie ihr wollt. Ihr könnt gerne loslegen.
Ich kann ja mal in unsere Notizen gucken. ja gut, eine Sache, ich meine, darüber haben wir jetzt schon so ein bisschen gesprochen, aber kann man trotzdem nochmal einzeln aufgreifen, ne? Wenn der Partner nicht wiedergeboren ist.
Darüber haben wir auch eine extra Podcast-Folge gemacht.
Korrekt.
Zu den
ungläubigen
Paten, also auch im Seelsorgeformat. Also können wir die auch aufschreiben auf unsere Liste, dass wir die markieren in der Infobox?
Genau, dann stimmt, wir haben eine ganze Folge darüber gemacht, ne? Ungläubiger Partner, ja.
Ja.
Voll gut.
Und das kann ja sehr unterschiedlich dann im Detail aussehen. Ja, entweder vielleicht lernt man sich kennen auf einer Online-Plattform oder wo auch immer und der Partner gibt sich als Christ aus und man ist in der Beziehung und stellt mehr und mehr fest. Am Anfang denkt man vielleicht noch, okay, so ein paar andere Prägungen. Man stellt mehr und mehr fest, nee, der hat nicht wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus. Er ist nicht wiedergeboren.
Mhm.
Ja? Dann sind diese Zweifel, die kommen, ist das vielleicht gar nicht Gottes Wille, dass wir hier auf eine Ehe zusteuern, absolut berechtigt. Ja. Ein Christ sollte keinen Nichtchristen heiraten. Ja.
Mhm.
Wie auch immer, man ist, man war beide. Ne? Also beide waren in der Welt, haben nichts mit Jesus zu tun gehabt. Einer bekehrt sich und fängt dann irgendwann an der Beziehung zu zweifeln, weil der Partner nichts mit Jesus zu tun haben will. Ne? Unterschiedliche Konstellationen, aber
ja.
Das ist so ein Punkt. Auf jeden Fall aber auch, ich meine, ich denke, es gibt auch berechtigte Zweifel, wenn zwei Christen ja in einer Beziehung sind, und man hat den Eindruck, mein Partner liebt Jesus nicht wirklich. Er ist vielleicht wiedergeboren. Ich meine, das kann man ja nicht immer so feststellen. Mhm. Aber er hat sich mal bekehrt. Aber Fakt ist, er liebt die Welt viel mehr als Jesus. Ja. Und ich will für Jesus leben. Passt das zusammen? Haben wir eine gemeinsame geistliche Perspektive? Ich denke, das ist auch eine Red Flag.
Ja, doch, voll. Also, ne, gerade wenn... Also gerade wenn man sich so diesen Kontrast auch so vor Augen führt, ne, wenn da eine Person ist, die bereit ist und das auch zeigt und diesen Weg auch praktisch geht, ne, ich will für Gott leben und egal um welchen Lebensbereich es geht, so ich will ein gehorsames Leben führen, ne, aber dem gegenüber dann, ne, jemand ist, der zwar auch an Gott glaubt, aber doch irgendwie immer andere Prioritäten setzt, ne, dass das schon eine Red Flag ist. Ja. Okay, was gibt's noch für Sachen?
Also das steht jetzt nicht in euren Notizen,
ja.
Aber das, was ich glaube, das ist auch sehr umstritten. Ich höre das auch immer wieder so, je nachdem aus welchem Kontext das man kommt, so teilt man diese oder meine Aussage unterschiedlich ein. Ich denke, Leute aus konservativen Backgrounds sind eher so auf gar keinen Fall. Aber für mich wäre eine Major Red Flag, wenn mein Umfeld mir das auch so so spiegeln würde, so dieses, das, was ihr macht, ist keine gute Idee. Also angefangen bei den Pastoren, wenn die uns das sagen würden, oder meinen Eltern, meinen Freunden, all solche Sachen. Natürlich, wenn man aus missbräuchlichen Kontext kommt und man das hört, denkt man sich nur so, run. Aber so jemand, der das halt gar nicht hatte, ich würde das voll schätzen, also, und das auch voll ernst nehmen, wenn jemand sagen würde aus meinem Umfeld, nee, das passt nicht. Ja. Oder überleg dir das zumindest nochmal wirklich.
Auf jeden Fall. Wichtiger Punkt, Esther. Hm. Also wenn mehrere Leute, vielleicht sogar unabhängig voneinander und unabhängig, also vielleicht auch aus unterschiedlichen Ecken, sage ich mal, ne? Dasselbe sagen.
Würde es für euch einen Unterschied machen, ob das Gläubige sind oder nicht? Die einem diese Kritik äußern?
Grundsätzlich, ja.
Finde ich auch.
Weil es ist immer ein anderes Motiv.
Ja. Ja.
Ja.
Das war damit eine sehr kurze Diskussion.
Damit will ich nicht sagen, dass Nicht-Christen hier nicht auch richtige Beobachtungen machen können.
Ja, ja, natürlich.
Ne? Ja. Aber ich würde zunächst einmal immer den Rat eines Christen ernster nehmen.
Ein anderer Punkt, den wir aufgeschrieben haben, ist das Thema, dass der Partner eine anhaltende Sünde im Leben hat, die er nicht los wird oder nicht loswerden möchte. Ich nehme uns da vielleicht noch mal ein bisschen mehr mit rein. Was meinst du?
Ja, es können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich habe ein sehr trauriges Szenario vor Augen, wo der Partner drogensüchtig war, hat dann auch einen Entzug gemacht, aber ist dann wieder rückfällig geworden. Und das war wirklich ein Punkt, da habe ich auch echt, die saßen vor mir und ich habe gesagt, ich habe da Bauchschmerzen. Ne? Also du musst eigentlich ein Jahr lang in die Therapie und so weiter. Und also wenn sowas schon in der Freundschaftsphase eine Rolle spielt, nicht gut. Reißleine ziehen. Man ist noch nicht verheiratet. Reißleine ziehen, nicht heiraten, wenn das Problem nicht wirklich seelsorgerlich abgeschlossen wurde und auch schon ein Stück weit Bewährung stattfand. Das Gleiche ist Alkohol. Ja. Oder auch Pornografie. Ja, ich meine, ich habe dazu bei Liebevoll in letzter Zeit viel gesagt. Ja. Aber wenn der Verlobte, wenn der Freund oder auch andersrum, aber in der Regel ist es ja auch eher der Mann, wenn der pornosüchtig ist, heirate ihn nicht. Das Problem wird in der Ehe nicht gelöst. Es wird in der Ehe nur noch schmerzhafter vielleicht. Ja, weil man eigentlich damit rechnet, es ändert sich in der Ehe und dann wird man bitter enttäuscht. So, das sind so Punkte. Wenn das eine Rolle spielt, sind Zweifel absolut berechtigt. Ja. Das heißt nicht, dass das für alle Ewigkeit beendet sein muss, aber das ist nicht der falsche Zeitpunkt. Ja? Man sollte sich trennen, er muss erstmal klarkommen und dann kann man nochmal drüber sprechen, ob man zusammenkommt.
Kann ich kurz was fragen?
Nein, jetzt
ich weiß nicht, nur kurze Frage an den Moderator hier. Wie würdest du das beurteilen? Das steht auch nicht in den Kommentaren, aber zum Beispiel psychische Krankheiten, wie zum Beispiel Depressionen, wäre das auch ein Grund, sage ich mal, auf so Zweifel zu hören? Oder würdest du, also das ist jetzt ein bisschen blöd, das so pauschal für alle zu sagen, aber das ist natürlich nie so pauschal zu verstehen, aber was wäre deine Tendenz?
Ja, ich würde... Du hast jetzt Depressionen genannt oder psychische Erkrankungen, die würde ich ja jetzt nicht auf moralischer Ebene automatisch einordnen. Ja? Ich sprach gerade über Sünden, über Liebe zur Welt, über nicht wiedergeboren sein. Es gibt Christen, wirklich wiedergeborene Christen, die haben mit Depressionen zu kämpfen. Ja? Und dann würde ich sagen, wenn Zweifel daher rühren, das muss man sich sehr gut überlegen. Das wäre für mich aber kein kategorisches Nein, heirate ihn nicht, sondern mach dir dessen bewusst, dass das etwas ist, was euer Eheleben enorm belasten kann und du bist gefragt, Lastenträger zu sein. Ja? Und das ist dann eher eine Frage der Entscheidung. Entscheidest du dich, diesen Partner mit auch diesen psychischen Schwachheiten zu heiraten? Und wenn ja, dann entscheide ich einmal dafür, und dann zieh das durch und sei dir dessen bewusst, dass das auch sehr viel kosten wird. Ja. Aber es wäre für mich kein automatischer Grund, Abstand von der Beziehung zu nehmen, ne? Weil es hier nicht um ein moralisches Übel geht.
Okay, ja, ich verstehe. Dankeschön.
Ja, ich habe gerade die ganze Zeit gesucht, gerade zu diesem Thema Pornografie und so vor der Ehe. Dazu hat uns letztens jemand geschrieben, eine Frau, die ist verheiratet, die hat unsere Folge auch zum Thema Pornografie gesehen, unsere Seelsorgefolge. Boah, die hatte so ein krasses Zeugnis, Mann, ey, aber ich will das jetzt auch nicht nur so stückhaft erzählen, aber vielleicht finde ich das gleich.
Okay.
Aber es gab auf jeden Fall, also es gab einige Nachrichten, Gott sei Dank, aber sie hat vor allem auch darüber erzählt, dass wie das alles so dazu geführt, also wie die Folge dazu geführt hat, dass sie und ihr Mann über gewisse Dinge gesprochen haben und sie Gott abgeben konnten und an ihrer Ehe arbeiten konnten und so. Einfach als Input. Das war sehr ermutigend, ja. Leider finde ich die E-Mail gerade nicht. Naja.
Dann, was auch ein berechtigter Zweifel sein kann, ist Untreue. Ja, der Partner ist fremdgegangen und es kommt irgendwie dann raus, also in der Freundschaftsphase, ja. Das ist natürlich ein ganz, ganz heftiger Schlag für eine Beziehung und da rühren Zweifel. Wie wird das? Wird er mich irgendwann in der Ehe nochmal betrügen? Was in solchen Fällen ganz, ganz wichtig ist, dass das wirklich seelsorgerlich aufgearbeitet wird. Ja? Wenn er dazu nicht bereit ist, ja, heirate ihn nicht, weil er wird wieder fremdgehen. Wenn das nicht einmal wirklich an der Wurzel gepackt ist, die Sünde wird wiederkommen. Ja? Wenn er jetzt schon in der Freundschaftsphase, ne, wo man ja in der Regel noch stärker emotional, ne, zueinander zugeneigt ist, wenn er da jetzt schon es ist ja noch kein Ehebruch, aber wenn er fremdgegangen ist,
ja.
Wenn er das angeht, das wird Folgen haben in der Ehe.
Ich glaube, es ist vor allem auch wichtig, gerade so diese Betonung darauf zu legen, inwiefern man bereit ist, halt daran zu arbeiten.
Ja.
Ne? Ja. Also im Sinne von, dass wenn Leute Zweifel haben und so eine Situation vielleicht auch aufkommt, so dass man sich dieser Frage eben auch stellt, so ist man bereit daran zu arbeiten oder nicht, lasse ich das einfach laufen oder nicht, geht man aktiv damit um oder nicht, so dass das schon sehr, sehr ausschlaggebend ist. Ja.
Voll.
Ein anderer Punkt ist der Punkt der Kontrolle. Wie haben wir das formuliert? Der Partner ist kontrollierend, manipulierend, nicht selbstlos. In welchem Ausmaß? Wie kann man das definieren?
Ja, ich sag mal, ich bin noch so ein bisschen dabei, den Narzissmusbegriff biblisch zu analysieren.
Das ist boah, ja voll gut.
Ein psychologisches Label.
Ja, das ist das Ding heutzutage. Aber echt, also in verschiedenen Kontexten, egal ob christlich oder nicht, es wird sehr schnell, also ohne ich will das in keinster Weise kleinreden oder unnötig reden.
Ich habe bei dir einen Nerv getroffen.
Ja, voll. Nein, aber das Ding ist, der Begriff Narzisst wird sehr schnell in den Mund genommen.
Ja.
Und ganz oft ist es mit Sicherheit so, aber nicht immer.
Ja.
Und ich finde, das ist so schwierig, das so auseinanderzuhalten. Und deshalb voll gut, dass du das aufarbeiten möchtest.
Lass uns wissen, was du...
Ja,
komm. Das ist auch für unser Frauenhaus, ne?
Ah, ja.
Was wir starten wollen. Da braucht man eine gute biblisch-theologische Grundlage. In einer gewissen Weise stecken Ansätze in uns allen drin.
Ja, 100%. Ja.
Durch das habe ich auch ganz oft. Ja. Dass wir selbst
gehört, sind. Nicht, das habe ich ganz oft.
Ja, ja.
Du droppst die Sache, das ist richtig dangerous.
Nee. Ja.
Nee, aber das ist letztendlich das, was ich meine. Wenn da wirklich eine stark ausgeprägte Kontrollsucht ist, ja. Auch eine Eifersucht, ja, der oft ist es leider auch der Mann. Es ist nicht immer so, es ist auch manchmal die Frau, aber oft der Mann, der Einschränkungen macht, der Vorschriften macht. Das beginnt ja auch in der Freundschaftsphase. Da wird es schon deutlich. Ja, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du musst mich erst fragen.
Ja.
Das riecht nach einer Kontrollsucht, ja. Das riecht nach dem, was die Psychologie dann als einen Narzissten bezeichnet. Mhm. Vielleicht ist das Label hilfreich, ich bin damit noch nicht fertig, ja. Aber wir müssen das von der Bibel her definieren.
Mhm.
Und oft sind diese Personen ja auch sehr manipulativ,
ja
und vollkommen auf sich fixiert letztendlich. Und wenn man solche Anzeichen sieht und dann Zweifel daher rühren, würde ich sagen, diese Zweifel sind berechtigt.
Mhm.
Heirate ihn so nicht.
Ja.
Weil vor dir liegt eine Ehe mit ganz, ganz viel Herzeleid. Und ich glaube, ganz, ganz viele Frauen, die das erlebt haben, würden jetzt immer den Verlobten oder den jungen Frauen in einer Freundschaftsphase dringend abraten. Und das wäre auch mein Ansatz. Ja. Das sind berechtigte Zweifel. Und auch Lüge. Also Unehrlichkeit, permanente Unehrlichkeit. Ne, wenn man immer wieder feststellt, mein Partner lügt mich an. Mhm. Vertrauen ist das A und O. Ja? Und wenn das nicht gegeben ist, dann sehe ich da keine Grundlage für eine Ehe.
Ja, ja. Wolltest du irgendwas sagen, Bebo?
Ja. Hat hier seinen Live-Podcast wieder.
Ja. Naja, aber voll, voll gut. Ich glaube, das hat schon ein gutes Bild davon gegeben. Einfach so ein Umriss. Mit Sicherheit gäbe es noch viel, viel mehr. Aber
ja.
Ne, das sind schon so ein paar Umstände, wo man sagen würde, ey, wenn du in diesen Umständen bist und daran zweifelst, jetzt zu heiraten, dann ist das voll okay, voll gut auch. Gerade weil es solche Major Red Flags sind. Genau. Ja, aber ich glaube, trotzdem stellt sich jetzt so ein bisschen, ne, die Frage, ich meine, man kann das ja schon alles so aufarbeiten und ich denke, das hilft auch zur eigenen Einordnung. Aber die Frage stellt sich halt trotzdem, was muss man, also wie geht man damit jetzt am besten um, ne, wenn man Zweifel hat? So, was ist so der nächste Schritt, wenn man sich selber jetzt als eine Person sehen würde? Ja, vielleicht erstmal auch so ein bisschen unabhängig davon, ob begründet oder nicht, aber dass man sich selber einfach, ne, diese Frage stellt, ey, wie gehe ich jetzt mit meinen Zweifeln um, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt heiraten soll oder nicht?
Ja. Sehr, sehr gute Frage.
Mhm.
Zweifel gehen ja auch total, gerade wenn es um eine Beziehung geht, gehen sehr stark mit Emotionen einher.
Ja? Mhm.
Also wenn du in der Beziehung stehst und vielleicht sogar die Hochzeit in Reichweite ist und plötzlich bekommst du Zweifel, das macht was emotional mit dir.
Ja.
Ja? Mhm. Und deswegen finde ich den rationalen Ansatz sehr, sehr wichtig. Ja. Dass man wirklich mal rational analysiert, ich habe Zweifel, warum? Wenn man nicht den Grund findet, dann sind es bloße Emotionen. Mhm. Das ist auch schon mal wichtig, ne? Sich das dann zu sagen, okay, das sind jetzt einfach Emotionen.
Ja.
Ich habe Zweifel, aber es gibt eigentlich keinen Grund. Mhm. Das ist eine andere Geschichte. Aber dann mal zu analysieren, im Sinne von, worauf basieren meine Zweifel wirklich?
Mhm.
Ja? Und dann wirklich detailliert, also diese Arbeit sollte man sich machen, weil die Entscheidung viel zu groß ist.
Ja.
Im Sinne von, ich habe Zweifel, weil er mich da und da angelogen hat. Ich habe Zweifel, weil sie dauernd mit anderen Jungs rumflirtet.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Und, ne? Und sie liebt eigentlich die Welt.
Mhm.
Und alles deutet immer wieder darauf hin, ihr Verhalten. Sie hat keine echte Beziehung. Das mal einfach wirklich zu analysieren, worauf basieren meine Zweifel.
Mhm.
Ja?
Das hilft einem ja auch dann, da also besser damit umzugehen. Ne?
Absolut.
Also gerade auch in diese, ne, in diese Kategorien von wegen, ne, begründet oder unbegründet.
Ja.
Ne, es kann sein, dass diese Analyse quasi hervorbringt, so die Zweifel oder die Ängste, die du hast, die haben keine Grundlage so.
Ja.
Aber es kann genauso aber auch hervorbringen, das sind Umstände, die berechtigt sind.
Ja, absolut. Und wenn man angenommen, wir gehen jetzt mal zwei Fälle durch, ja, angenommen, man macht diese Analyse und kommt zu dem Ergebnis, diese Zweifel sind berechtigt, dann würde ich der Person aber wirklich nochmal empfehlen, sich einem Seelsorger oder einer Vertrauensperson, es muss nicht jetzt unbedingt ein ausgebildeter Seelsorger sein, einfach einer Vertrauensperson anzuvertrauen und das Ergebnis schildern. Das und das ist der Fall. Was denkst du? Ja, und dass man da jemanden hat, der einem hilft, die Entscheidung zu treffen.
Mhm.
Das wäre mein Vorschlag.
Ja.
Weil gegebenenfalls, es hängt ja auch damit zusammen, wie ausgeprägt es ist.
Mhm.
Ja, vielleicht ist manchmal der Schritt noch nicht direkt die Beziehung zu beenden, sondern den Partner erstmal damit zu konfrontieren noch.
Voll, ja. Ja.
Und aber wenn das extrem ausgeprägt ist, wenn man feststellt, der ist nicht wiedergeboren, dann, ne?
Mhm.
Dann Reißleine. Mhm. Wenn jetzt der andere Fall eintritt, ja, also irgendwie, man macht die Analyse und sagt, eigentlich, er liebt Jesus, er geht total gut mit mir um. Ja, oder sie liebt Jesus und ist dem Herrn eigentlich total hingegeben und trotzdem sind diese Zweifel da, dann ist es ganz wichtig, eine Entscheidung zu treffen.
Mhm.
Ja, weil die Eheschließung muss vor allen Dingen auf einer Entscheidung und nicht auf Gefühlen basieren.
Mhm.
Ja, dann, ich glaube, da haben wir einen freien Willen. Man darf eine Beziehung beenden. Es ist keine Sünde.
Mhm.
Ja, wenn man aufgrund von Zweifel die Beziehung beendet. Aber man muss sich da selber drüber im Klaren werden, will ich mich entscheiden, auch wenn ich jetzt Zweifel habe, ich will diese Person lieben und ich entscheide mich dafür oder eben nicht.
Mhm.
Aber dann mal entscheiden und durchziehen. Mhm. Nicht ein ständiges Hin und Her. Damit verletzt man den anderen.
Mhm. Ja, und vor allem, glaube ich, verletzt man damit nicht nur den anderen, sondern gleichzeitig gibt man sich selber ja auch gar keinen Raum, um zur Ruhe zu kommen. Ne? Ja. Also im Sinne von, wenn man diese Gedanken einfach pausenlos zulässt. Ne, gerade vielleicht sogar, nachdem man zur Erkenntnis gekommen ist, so meine eigenen Zweifel haben eigentlich gar keine richtige Grundlage. Ich muss diesen Gedanken quasi nicht nachgehen. Ne? Also das kann einem quasi auch helfen, da einfach so die Reißleine zu ziehen, mhm. So hast du es eben gesagt. Ne?
Ja.
Ja, und eine Sache, die mir dabei auffällt, die mich damals auch voll begleitet hatte, war irgendwann so diese Erkenntnis, also ich wollte unbedingt keine Zweifel haben, also ich wollte so voll safe sein, mhm. weil ich dachte, wenn ich gar keine Zweifel habe, dann habe ich es mir selbst erarbeitet, mhm. eine gute Ehe zu bekommen. Also ich habe das mich voll blenden lassen von dieser Lüge, einfach zu sagen, okay, wenn ich nicht zweifle, dann ist es wirklich richtig und dann wird es eine gute Ehe, dann werden wir glücklich und keine Probleme. Und ich glaube, das ist so dieses, was man sich selbst erarbeiten will, was aber gar nicht in der eigenen Hand ist, und dieses zu sehr so auf sich bauen, dass das voll falsch ist.
Ja, voll.
Hm.
Also nicht, dass das jeder tut, aber ich weiß, dass ich das da auch bei mir auf jeden Fall gemerkt hatte.
Ja, aber ich glaube, das ergibt schon Sinn, und das ist natürlich auch unsere Hoffnung, ne, dass das vielen von euch, für all diejenigen, die sich mit diesen Situationen identifizieren, dass das hilft, weil, wir können ja voll bezeugen, dass es geholfen hat, den eigenen Zweifeln nachzugehen, sich eben genau diese Frage zu stellen. Ne, worauf basieren eigentlich meine Zweifel? Ist das begründet? Ist das nicht begründet? Ne, sich selber seinen eigenen Gedanken quasi zu stellen und dann wirklich zu schauen, so, was sind das für Gedanken? Und dann eben die Einordnung zu vollziehen.
Ja.
Und dann halt die Entscheidung zu treffen. Ja, voll gut. Wir hoffen, dass das ganz vielen eine Ermutigung ist. Vielleicht nochmal in Bezug auf die zwei Anfragen, die wir gelesen haben. Vielleicht so als mehr oder weniger fast so das Ende unseres Videos. So. Was wären so letzte Ermutigungen? Oder wolltest du gerade was anderes sagen?
Nee, genau.
Ja, was wären so die letzten so Ermutigungen? Ne, ich meine, wir haben angefangen mit den zwei konkreten Situationen und dann schon so ein bisschen ausgeführt, ne, was für andere Umstände gibt es, woher kommen wir, wie sind wir damit umgegangen. Aber wenn wir jetzt nochmal den Bogen quasi spannen sollten, wie gehen wir mit den Anfragen um? Was sind so unsere letzten Ermutigungen?
Genau, also ich will vor allen Dingen nochmal der ersten Anfrage eine Antwort geben.
Mhm.
Mit einem Vers aus Römer 12, 1 und 2.
Mhm.
Da sagt Paulus: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Und jetzt kommt's, dass ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Den Willen Gottes zu erkennen, da gibt es zwei wichtige Voraussetzungen: völlige Hingabe und persönliche Heiligung. Das ist so entscheidend. Und das Ergebnis wird sein, wir können immer mehr verstehen, was der Wille Gottes ist.
Mhm.
Deswegen will ich euch einfach in eurer Beziehung, in der ihr jetzt seid, die beiden Christen spreche ich jetzt an, die wirklich von ganzem Herzen eine Beziehung mit Jesus führen. Aber du hast gerade Zweifel, obwohl dein Freund, dein Verlobter dich wirklich liebt. Mach dir keine Sorgen, dass du eine falsche Entscheidung triffst, sondern gib dich dem Herrn einfach völlig hin, immer wieder neu, ihr als Paar. Versucht in Heiligung zu leben, im Sinne von, stellt euch Gott zur Verfügung, lasst euch erneuern.
Mhm.
Und dann kommt noch Psalm 32, 8 hinzu, einer meiner Lieblingsverse. Da sagt Gott: Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und das will ich dir einfach sagen, um dir den Druck daraus zu nehmen, aus dieser Entscheidung. Gib dich dem Herrn hin, werf dich auf den Herrn. Und wenn du dich ihm ganz zur Verfügung stellst, er wird dich nicht gegen eine Wand laufen lassen.
Mhm.
Wenn du für Gott lebst und einfach mit ihm auch jetzt in diese Ehe gehst, es wird nie den Punkt geben, wo du feststellst, Mann, ich habe auf Gott vertraut, aber er hat mich gegen eine Wand laufen lassen. So ist Gott nicht. Mhm. Er kennt ja eure Zukunft. Er weiß was. Er weiß ja auch immer, Gott kennt ja auch jede Option.
Mhm.
Gottes Allwissenheit bezieht ja auch, was wäre wenn, mit ein. Und wenn du dich Gott zur Verfügung stellst, ihn bittest, dich zu leiten, er wird dich nicht enttäuschen. Das will ich dir ermutigend mitgeben. Und doch ist es eben deine Entscheidung.
Mhm.
Ja, es ist immer wieder so, dass Zweifel kommen können. Aber ich will dir da auch Sprüche 3 nochmal mitgeben. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihm in all deinen Wegen. Auch alle Entscheidungen, das schließt die Eheschließung mit ein. Hm. Gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Deswegen auch jetzt, wenn diese Gedanken kommen, wenn die Zweifel kommen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, verlass dich auf den Herrn, auf seine Wege, und da will ich dir wirklich Mut machen. Wenn es wirklich so ist, wir haben jetzt natürlich nur eine kurze E-Mail gelesen, aber er liebt dich, er liebt den Herrn, dann ist es deine Entscheidung, wenn du sagst, ja, ich will ihn lieben, ich will die Frau an seiner Seite sein, machst du nichts falsch. Ja, dann wird Gott bei dir sein und dir auch, denke ich, früher oder später die Sicherheit auch geben. Aber oft ist ein Vertrauensvorschuss gefragt. Der anderen E-Mail möchte ich nochmal sagen, ich war gerade recht deutlich in der Bewertung und das habe ich aus Liebe gesagt, weil mir wirklich so viel daran liegt, dass ihr mit Gott ins Reine kommt. Und das ist ja gerade die Voraussetzung, Gottes Willen zu erkennen. Ja, das heißt, wenn du dir jetzt die Frage stellst, was ist denn der Wille Gottes? Wann sollen wir heiraten? Meine Antwort ist, völlige Hingabe und persönliche Heiligung, ganze Sache mit Gott machen, in seiner Nähe sein, Buße tun, Gnade annehmen und Gott wird euch leiten. Das ist das Wunderbare am Evangelium. Auch wenn jetzt einiges falsch läuft, ihr könnt neu anfangen mit Gott. Und da kann Gott euch auch segnen. Das ist nicht so, dass dann jetzt für immer ein Fluch auf euch lastet. Das ist sich entsprechend dem Evangelium.
Ja,
genau.
Ja, vielen Dank dir, André, für die Worte. Und das ist auf jeden Fall unser Gebet, ja, dass das eine Ermutigung für euch ist. Und ja, dass diese Folge im Allgemeinen einfach geholfen hat, vielleicht sich selber ein bisschen besser einordnen zu können. Diese Frage, ne, nach der Reife für die Ehe oder wie bereit ist man zu heiraten, dass man das einfach ein bisschen besser einordnen kann. Wir haben heute kein Buch dabei.
Aber ein Artikel.
Andrea, was war das für ein Artikel, den du uns vorgeschlagen hast zu diesem Thema?
Genau, der Artikel ist von Marc Segal geschrieben worden. Der hat auch ein Buch geschrieben, das in diese Richtung geht. Auch bei EBTC erschienen. Und den Link, den stellen wir
unter das Video. Ja, ja.
Genau,
ja, ja.
Unter das Video.
Unter das Video, da könnt ihr es nachlesen.
Ein Blogbeitrag. Woher weißt du, ob er oder sie der oder die Richtige ist? Genau, das ist gerade auch ein Artikel, nicht nur für Paare, die in einer Beziehung sind und plötzlich Zweifel haben, sondern auch vor der Partnerwahl ganz sicher, aber eben auch, wenn Zweifel kommen, was sind gute Grundlagen anhand derer
man erkennen kann. Voll gut, der hat das ja auch richtig, schon auch detailliert gemacht, ne? Also schon gut ausgearbeitet.
Ja, und EBTC veröffentlicht solide Sachen, deswegen.
Ja, voll gut. Also für alle, die Interesse an dem Artikel haben, wir werden ihn unterm Video verlinken. Ansonsten seid ihr natürlich eingeladen, uns zu schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt, was eure Erfahrungen sind, vor welchen Situationen ihr steht. Ihr könnt aber auch sehr gerne, vor allem bei Spotify und Apple, eine Bewertung dalassen. Das würde uns sehr freuen und helfen.
Und wir wollen euch auf jeden Fall einladen, wenn ihr Zeugnisse habt, wie ihr vielleicht vor der Ehe gezweifelt habt oder so, schreibt die gerne in die Kommentare. Vielleicht kann man sich gegenseitig ermutigen. So was ist immer richtig nice. Richtig. Und sonst sehen wir André nächsten Monat wieder.
Yes.
Und zu zweit nächste Woche Dienstag, 20 Uhr.
Yes, wieder eine neue Folge.
Ganz fresh.
Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. André, vielen Dank dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Sehr cool. Bis dann. Ja, dann, Leute, haut rein. Ciao.
Macht's gut.